Die Thematik von heute beschäftigt mich schon etliche Monate. Also das ist ja so, dass man, wenn man in verschiedenen Gemeinden unterwegs ist, Dinge auch mehrmals bepredigt und bedenkt. Und für mich ist das in den letzten Monaten was ganz Wichtiges geworden, furchtlos leben. Wie geht das, dass Menschen, die Jesus hinterhergehen, oder wie geht das auch, dass Menschen, die vielleicht auch fragen, wie ist denn das jetzt mit Gott, wie ist das mit Jesus Christus, dass sie ihre Furcht bei Christus ablegen. Die wenigsten werden es gemerkt haben, wir haben im ersten Lied gesungen, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Jetzt können wir ja mal eine Runde machen und danach fragen, bei wem das der Fall ist. Also wie ist denn das, ne? Flieht die Furcht? Wenn ich an mein Leben denke und an das, was dazugehört, so muss ich sagen, das ist eine ganze Menge. Es sind die Beziehungen, in denen ich lebe. Es ist der Glaube an Jesus Christus. Es sind Dinge, die meinen Alltag begleiten. Und dennoch muss ich sagen, auch wenn ich ein Kind Gottes bin und einfach daran glaube, dass Christus mein Leben ist, dennoch spüre ich diese Furcht in mir. An unterschiedlichen Punkten. Und die ganz große Frage für unser Leben ist, wie reagieren wir denn? Wie reagieren wir, wenn Dinge kommen, die uns auch in eine Angst hineintreiben, im privaten Leben, gesellschaftlich? Wie reagieren wir auch im Gemeindeumfeld, in der Kirche Jesu Christi? Und bevor ich einen Bibeltext, eigentlich zwei, in die Situation hineinstellen möchte, will ich euch gerne vier Charaktertypen mal vorstellen, wie Menschen mit Angst umgehen. Vier Charaktertypen, ich sage euch ganz bewusst, das ist keine Gottesoffenbarung. Das gehört nicht zum Wort Gottes. Aber es ist von Menschen geschrieben, die sich damit beschäftigt haben, wer wir sind und wie wir reagieren. Und das, was ich euch jetzt zeige, haben zum Beispiel solche Leute wie Reinhold Rude, Seelsorger, viele Bücher geschrieben, immer wieder darauf Bezug genommen. Also wenn wir uns mal anschauen, wer wir sind, so muss man einfach sagen, wir sind unterschiedlich. Und es gibt unter uns die Distanzierten. So sind sie mal beschrieben. Distanzierte Menschen, die haben Angst. Wie alle anderen auch. Aber eben eine spezielle Angst. Sie haben Angst, an gewissen Punkten vereinnahmt zu werden. Sie haben Angst vor zu viel Nähe. Sie haben Angst, kontrolliert zu werden. Deswegen sind es Menschen, die oft erstmal bestimmt sind auch von einem gewissen Misstrauen und auch von einer gewissen Ablehnung. Das wollen die gar nicht, ist gar nicht böse gemeint. Aber die warten lieber ein Stück ab. Gucken sich die ganze Sache mal von der Ferne an. Deswegen ist es ein Menschentyp, wo man sagen kann, die wirken eher etwas kühl, verschlossen. Dann gibt es Menschen unter uns, die sind die geborenen Helfer. Auch diese Menschen haben Angst. Das sind Menschen, die haben Angst vor Verlust. Vor allen Dingen davor, nicht beachtet zu werden. Deswegen wollen sie helfen. Sie wollen das, was sie können, einbringen. Und das ist was ganz Positives, was ganz Schönes. Und dennoch schwingt dort mit die Angst, übersehen zu werden. Deswegen fällt es diesen Menschen unglaublich schwer, Entscheidungen zu treffen, weil sie keinem wehtun wollen. Das ist nicht die Angst vor der Entscheidung, sondern die Angst vor den Konsequenzen, die eine Entscheidung mit sich bringt. Deswegen ist dieser Schlag Mensch, auch wenn das sehr stereotyp ist, bestimmt von einer gewissen Entscheidungsschwäche, nur keinem wehtun, aber diese Menschen sind wünscheerfüllend. Wenn ich jetzt husten würde, würde dieser Typ Mensch sofort gucken, wo er ein Glas Wasser für mich rankriegt. Weil dieser Mensch genau weiß, was ich brauche. Anhand von meinen Blicken, Äußerungen, Mimik, Gestik. Auf der anderen Seite fällt es diesem Schlag Mensch unglaublich schwer, selber zu wissen, was sie wollen. Und ich sage das ganz positiv. Das ist mit Ängsten hat es zu tun und ich finde mich da an diesen Punkten auch sehr gut wieder. Dann gibt es unter uns die Strukturierten. Diese Strukturierten, die haben eine Angst, nämlich Angst, Regeln zu verletzen. Die brauchen das. Die brauchen das, dass jemand anders sagt, was sie in bestimmten Situationen tun sollen. Deswegen hat diese Art von Mensch auch eine gewisse Angst vor dem Risiko, vor zu viel Freiheit und vor zu viel Toleranz. Das ist für sie wie ein luftleerer Raum, wo sie sich nicht bewegen können. Sie brauchen einen Weg. Diese Menschen sind aber bestimmt von Zuverlässigkeit und Regelbewusstsein. Das ist ein Typ Mensch, auf den kannst du dich verlassen. Das waren die meistens, ich sage mal so, die auch in Gemeinde oft die Aufgaben tun, übernehmen, da sind. Das sind Menschen, die kommen nicht zu spät. Also wenn du heute 3-4 Minuten zu spät kommst, ohne dass es einen Grund gab, gehörst du schon mal nicht zu den Strukturierten. Aber dieser Typ Mensch, der möchte natürlich, dass alle anderen auch so sind. Übrigens, das wollen wir alle. Also wir wollen eigentlich gerne, dass der andere auch so ein Stück ist wie ich. Und deswegen wirkt es oft reglementierend und auch ein Stück einengend. Und dann gibt es unter uns, und sie gehören zur Gesellschaft, sie gehören zu unseren Gemeinden, sie sind mitten unter uns und der Herr Jesus hat sie total lieb. Das sind die Freiheitsliebenden. Die haben auch Angst, auch die. Die tun zwar so, als hätten sie keine, aber die haben auch welche. Nämlich, die haben Angst vor Regeln und Gesetzen. Wehe, es engt mich jemand ein. Wehe, es sagt mir jemand, was ich tun oder lassen soll. Sie haben Angst, festgelegt zu werden. Sie sind bestimmt von Freiheitsliebe und auch von Risikobereitschaft. Das sind so Menschen, die noch im Erwachsenenalter so ein Stück sind wie Teenager. Die können einen mitreißen und die sind dabei. Und dennoch wirken diese Menschen oft auch ausbrechend und grenzenlos. Dabei belasse ich es mal. Das ist nicht das Thema des Gottesdienstes, sondern ich will einfach nur damit sagen, Menschen sind unterschiedlich. Und wenn es um das Thema Furcht geht, reagieren Menschen unterschiedlich. Dennoch ist das Leben kein Schulbuch. Und man kann auch nie sagen, ich bin das und das ist der. Sondern wir haben in unserer Persönlichkeit vieles erlebt, an Prägungen, an Hinwendungen, hoffentlich auch an Gottes Worte, die in unser Leben hineingekommen sind, die uns ein Ja gegeben haben zu Christus, zu seinem Kreuz, zu seiner Auferstehung. Wir verändern uns auch. Aber die prägenden Kräfte in uns, die sind einfach da. Und jetzt ist die ganz große Frage, wenn wir mit Furcht zu tun haben, wie geht denn Gott mit mir um? Wie macht denn da das? Dass er mich als sein Kind, dass er mich, wo ich mich vielleicht für ihn interessiere, mich für ihn öffne, wie nimmt er sich meiner Angst an? Man könnte auch sagen, wie normiert Gott meine Norm? Also traue ich das Gott noch zu, dass er mich neu ausrichtet? Und ich habe einen Bibeltext für euch mitgebracht aus dem Alten Testament. Wie gesagt, ich habe das schon an etlichen Stellen darüber gepredigt und einige haben auch gesagt, Mensch, so eine alte Geschichte, kann man das denn überhaupt auf das Heute beziehen? Ich überlasse es euch, möchte euch diesen Text vorlesen aus dem Richterbuch einer Zeit in Israel, wo jeder getan hat, was er wollte. Und da hat Gott immer wieder eingegriffen durch Richter, zeitlich begrenzt Menschen, die Führung und Leitung übernommen haben. Und es wird nicht in der Bibel stehen, wenn man einfach merkt, das sind Menschen wie du und ich, Menschen mit Furcht und Angst. Und ich möchte euch diesen Text einfach mal vorlesen. Er steht im Richterbuch, Kapitel 6, die Verse 11 bis 17 und danach Vers 23. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor Midian. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns dann das alles widerfahren? Wo sind alle seine Wunder? die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten heraufgeführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen. Er hat uns in die Hand Midians gegeben. Der Herr aber wandte sich ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mache mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Und dann kommt so eine Beschreibung eines Zeichens, es ist bald wie ein Opfer dargestellt und dann wird dieses Opfer verzehrt. Dann erkennt Gideon, wer mit ihm geredet hat. Und das Letzte, was Gott selbst zu dem Gideon spricht, ist in dieser Begegnung. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Das, was jetzt kommt, sind einfach ein paar Übertragungen ins Leben. Gottes Wort in unsere Zeit, in unser Denken hinein. Das Erste, was ich dir mitgeben will, so oft hast du es vielleicht schon gehört, Friede sei mit dir. Ich fange an mit dem Ziel. Ich fange an ganz hinten, weil ich denke, das ist das, was Gott in unser Leben hineinsprechen will, seinen Frieden. Und wenn von diesem Shalom die Rede ist, dann ist es die heile Beziehung zwischen Gott und dir. Wenn Gott durch sein Wort zu dir redet, dann möchte er eine heile Beziehung schaffen. Wenn er für dich am Kreuz stirbt und aufersteht, dann dient es dazu, dass er eine heile Beziehung schafft zwischen Gott und dir. Das ist Shalom. Und dieser Friede sei mit dir und schenke dir auch, dass du in heilen Beziehungen lebst mit deinen Mitmenschen. Das ist darin inbegriffen. Und das, was wir gerade gelesen haben, das ist die Berufung für Gideon. Und ich sage euch ganz ehrlich, dieser Gideon bleibt trotzdem ein Angsthase. Das bleibt jemand, der oft schlaflose Nächte hat, der nicht weiß, was jetzt gilt und was dran ist, sondern der jeden Augenblick darauf angewiesen ist, dass Gott zu ihm redet und ihm Schritt für Schritt weiterhilft. Und der Gideon bleibt auch jemand, der sehr widersprüchlich ist. Es ist so bei ihm, dass je älter er wird, desto wunderlicher wird er. Gibt es heutzutage nicht mehr. Also das sagt mir praktisch auch, dass es wirklich so ist, Gott macht nicht im Laufe eines Lebens aus uns perfekte Menschen, die immer besser und heiliger werden. Nein, der beruft uns und geht mit uns seinen Weg. Und ich darf hören und Schritt für Schritt weitergehen. Deswegen stelle ich dir von Anfang an die Frage, ist Jesus Christus dein Friedefürst? Ist er's? Gehört dein Leben ihm? Er ist der Einzige, der die Ewigkeit in seiner Hand hat. Er ist der, der dir an den Gräbern Hoffnung gibt. Er ist der, der dich rausholt, auch aus Schuld und Ängsten und aus Dingen, die einfach in unserem Leben da sind. Und deswegen ist die Frage ganz wichtig, wem gehörst du? Wem folgst du nach? Ich möchte jetzt drei Dinge in dein Leben hineinsprechen, die in diesem Bibeltext stehen. Und ich bitte dich, dass du das mal persönlich für dich hörst, nur für dich. Und ich lasse dazwischen immer eine Pause. Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Wenn Christus dein Leben ist, wirst du nicht sterben. Sterben ist dann Gewinn für dich. Eine Geburt, ein Übergang zu Gott selbst. Ein zweites, was ich gerne mit auf den Weg geben möchte: Gott redet in Zeiten der Höhlen und Festungen. Ich habe schon vor ein paar Monaten bei der Vorbereitung für diese ganze Thematik etwas entdeckt, das hat mich damals vom Hocker gehauen. Musste ich lange drüber nachdenken und es vielen Leuten erzählen. Im Umfeld dieses Textes steht ein Vers. Und zwar war es damals so, dass die Feinde ins Land kommen, dass sie das Getreide mitnehmen und dass die Angst stieg in diesem Land, in dieser Gesellschaft. Und dann steht dort Folgendes: zum Schutz vor Midian. Das ist praktisch dieses Volk, was feindlich gegenübersteht. Zum Schutz vor Midian richteten sich die Israeliten die Schluchten in den Bergen her und die Höhlen in den Festungen. Und ich dachte, Mensch, genau so ist es. In Zeiten der Furcht, dort, wo die Luft um mich herum sozusagen dünn wird, dort, wo der Unfriede in meinem Inneren groß wird, dort, wo es einen Feind von außen gibt, dort, wo es Ängste auslöst, dort geschieht genau das. Menschen begeben sich in Höhlen und Festungen. Natürlich zieht jetzt niemand irgendwo in eine Höhle im Wald oder im Felsen. Nein, aber wir machen das anders. Wir schotten uns einfach ab. Wir ziehen uns zurück. Wir lassen nicht mehr zu, dass Dinge nahe an uns herankommen. Und wir lassen es auch nicht mehr zu, dass wir uns anderen Leuten öffnen. Höhlen- und Festungszeit. Die gibt es immer wieder. Höhlen- und Festungszeiten. Höhlen- und Festungszeiten zum Beispiel in Familien. Ich karikiere jetzt. Da gibt es eine Geburtstagsfeier oder Geburtstagsfeiern, die wiederholen sich immer wieder jedes Jahr in Familien. Und jeder stöhnt eigentlich, dass es die gibt. Ich karikiere. Und man weiß genau, was um 15.30 Uhr für ein Thema beredet wird. Man weiß genau, welchen Kuchen es gibt. Man weiß, wie es abläuft. Und jeder ist froh, wenn man es irgendwie geschafft hat. Und dann irgendwie nach Hause gegangen ist und man ist froh, wenn es halbwegs funktioniert hat. Ich weiß, dass es in vielen Familien anders ist, zum Glück. Aber ich weiß auch, dass es oft so ist, wie ich es beschreibe. Warum ist das so? Unser gesellschaftliches Leben, unsere Beziehungen sind nicht automatisch angstfreie Räume. Das erlebt man. Überall dort, wo es eine Not von außen gibt und ein Unfrieden im Inneren, auch ein Unfrieden in unseren Beziehungen, ist Höhlen- und Festungszeit. Ich merke das auch an mir selber. Also ich kann das in einer ganz wunderbaren Weise, ich habe das auch fast schon zur Perfektion getrieben, ich kann meinen Dienst tun und ich kann mich trotzdem, wenn ich merke, jetzt wird mir das zu eng, kann ich mich zurückziehen, so eine Schutzmauer um mich rumbauen, innerlich. Das ist wie ein innerer Reflex. Die Frage ist, warum kommt es denn in unserem Leben zu Höhlen- und Festungszeiten, die so eine Furcht mit sich bringen? Jetzt könnte man ja in die Bibel schauen und es wäre genial, wenn dort stehen würde, ja, die bösen Midianiter, die sind immer gekommen und die haben uns das Getreide weggenommen. Man könnte sagen, die haben so schnelle Kamele, das steht auch in der Bibel, die nehmen uns alles weg. Die waren's. Die haben das ausgelöst, dass ich jetzt in Furcht und Unfriede leben muss. In meiner Familie kann ich das genauso machen. Ich kann ein Leben lang sagen, ja, mein Bruder, der alte Gauner, der hat schon als Kind immer nur an sich gedacht. Und jetzt stehe ich da, muss meine alt gewordenen Eltern pflegen. Der macht gar nichts. Den müssen wir mal richtig die Meinung sagen, aber das hat ja eh keinen Sinn. Der bleibt ja, wie er ist. Der war's. Ganz ehrlich, wenn wir in diesem Deutungshorizont bleiben, kommen wir keinen Schritt weiter. Auch mit unserer Furcht nicht, mit unserer Angst nicht. Das, was die Bibel macht, ist was ganz anderes. Und ich lade euch herzlich dazu ein, diese Perspektive einzunehmen. Da heißt es nämlich in diesem Bibeltext, und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Die Autorin, Gott selbst, hat uns in Gottes Wort eine Deutung mitgegeben, die ich faszinierend finde. Die Israeliten sagen im Rückblick, wir waren das. Wir haben das ausgelöst, dass ein Feind aufgestanden ist gegen uns. Das nennt man heutzutage Buße und Bekenntnis. Umkehr zu Gott. Nichts die Midianiter, nichts schnelle Kamele. Wir waren's. Im Vorfeld dieses Kapitels, da wird sogar nochmal ein Prophet zu dem Volk Israel geschickt. Da wird nochmal darum gebeten und gebettelt, dass es zur Umkehr kommt. Aber dann heißt es, ihr habt nicht meiner Stimme gehorcht. Das ist für mich ein riesengroßes Geschenk der Glaubwürdigkeit von Wort Gottes, dass die Bibel Geschichte gegen sich selbst schreibt. Das ist keine Folklore. Das ist reales Leben. Wo Menschen ein Einsehen finden, wo Menschen zu Gott kommen. Wäre es nicht genial, wenn ich auch in meinen Geschichten sagen könnte, ja, mein Bruder, das ist schon ein alter Gauner, aber ich bin's auch. Ich habe auch eine Aktie dran. Wisst ihr, wie wunderbar das ist, auch in diesen Monaten in Gemeinde hineinzugehen und zu sagen, ich bin nicht Teil der Lösung, ich bin Teil des Problems. Wenn ich in Vorstandssitzungen sitze und nicht sage, jetzt komme ich und jetzt sage ich mal den Leuten, wie es geht, sondern wenn ich sage, jetzt sitze ich hier zwischen verschiedenen Menschen, die genauso wenig Ahnung haben wie ich selbst und wir alle sind irgendwie begnadigte Sünder, ich bin Teil des Problems. Danke, Herr Jesus. Das befreit. Und wie oft hat man in den letzten Monaten zusammengesessen und man wusste nicht, wie es funktioniert und welche Lösungen es gibt. Und gleichzeitig habe ich es genossen, Gemeinschaft zu haben mit Schwestern und Brüdern. Gemeinsam zu Gott zu beten. Gemeinsam mit ihnen auf dem Weg zu bleiben. Es ist nicht genial, wenn du selber sagen kannst, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Deswegen, raus aus der Höhle. Raus aus der Höhle der Anklage. Raus aus der Höhle des Selbstmitleids. Raus aus der Höhle der Besitzstandswahrung. Das ist mein Weizen. Nee, das darfst du freigeben. Hände aufmachen. Ein drittes und letztes zu diesem Text. In Zeiten der Furcht hat Gott eine andere Sicht als du. Dazu habe ich eine kleine Tabelle vorbereitet. Ich finde es ja total genial, diese Gideon-Geschichte. Und ich stelle dir euch kurz mal vor, Gottes Perspektive, Gideons Perspektive. Ne, da geht Gott in diese Höhle des Gideon hinein und sagt, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Einer, der sich versteckt. Ne? Ja. Und Gideon sagt, ach, mein Herr. Also das könnte man auch, ist ein typisch textischer Satz. Ne? Ach. Wie soll es denn werden? Ne? Ach, mein Herr. Ist der Herr mit uns? Warum? Gott bleibt bei seiner Linie, finde ich total genial. Und er sagt, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten. Gideon bleibt auch bei seiner Linie. Ach, ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Gott bleibt dort. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein. Mensch, wenn ich einen Engel vor mir stehen hätte und der sagte, Gott ist mit, ja, ich bin mit dir. Und der Gideon, ach ja, ich hätte schon gerne einen kleinen Beweis. Mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Das zeigt mir auf eine unnachahmliche Art und Weise, wer ich bin und wer Gott ist. Und das nimmt unglaublich Druck aus dem Kessel. Das, was ich hier begreife an dieser Tabelle, ist Folgendes. Der Mensch sieht, was ist, Gott sieht, was wird. Gott sagt hier etwas, was aus dem Gideon wird, nicht etwas, was ist. Mich begeistert das. Gott selbst weiß, was wird. Es mag sein, dass du in deinen Deutungen der Geschichte recht hast. Es mag sein, dass du in vielen Durchblick hast. Aber ganz ehrlich, keiner von uns, der hier sitzt, weiß, was wird. Niemand. Das weiß nur Gott. Und das ist was ganz Wichtiges, was wir uns erhalten müssen als Gemeinde Jesu Christi. Gott weiß, was wird. Ist es nicht genial, manchmal, wenn man da auch so ein paar ulkische Dinge erlebt, zum Beispiel ist es immer mal wieder der Fall, dass Menschen zu mir kommen und die klopfen mir auf die Schulter und sagen mir ganz schnell, was sie denken und fühlen. Und dann kommt ganz viel, was sie gerade beschäftigt. Und ich stehe da und höre mir das an, versuche zwischendrin mal Luft zu holen, auch was zu sagen, komme aber fast nicht dazu. Und dann ist die Zeit zu Ende, ne? Die Person muss weiter und klopft mir auf die Schulter und sagt, Falk, ich finde dich spitze, dass du dieselbe Meinung hast wie ich. Sag, hä? Ich bin gar nicht zu Wort gekommen. Wir müssen, glaube ich, lernen, dass wir uns nicht als die Mitte des Lebens und der Welterkennung platzieren, sondern dass wir begreifen, meine Sicht mag zum Teil richtig sein, aber nur Gott weiß, was wird. Ich möchte euch auf der Zielgeraden einen Satz mitgeben und wir haben ihn vorhin schon in der Lesung gehört. Ich lese ihn einfach nochmal vor. Vorstoß durch Gottes Geist habe ich das genannt. Dieser 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das sagt ein alt gewordener Paulus. Heute würde man sagen, ein Mentor. Der ist alt geworden, sitzt im Gefängnis, schreibt Briefe und er sagt zu seinem jüngeren Bruder, das, was er sich selbst nicht sagen kann. Und ich finde es so genial. Wir brauchen es, dass Gottes Wort so in unser Leben hineinredet, weil unsere Lebensbezüge keine angstfreien Räume sind. Sind es nicht. Wir haben nur das Vertrauen darauf, dass Christus unsere Angst wirklich sieht und überwindet. Und wir haben das Vertrauen darauf, dass Gott uns diesen Geist der Kraft, das bedeutet, eine Kraft, die nicht von mir ausgeht, sondern von Gott ausgeht, uns gibt. Dass er uns den Geist der Liebe schenkt. Hier steht den Geist der Christusliebe. Weißt du, das ist die Liebe, zu der kannst du dich nie entscheiden. Die wird dir geschenkt. Das ist keine Liebe, wo du jetzt rausgehst und sagst, okay, ab jetzt habe ich Christusliebe. Nein, das ist Christus in dir. Und den Geist der Besonnenheit finde ich auch total genial. Weißt du, der Geist der Besonnenheit ist die Zucht des eigenen Ichs. Du trittst selber ein Stück weg und sagst, okay, es geht hier nicht um mich. Das ist Mäßigung, Besonnenheit. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir so durchs Leben gehen, dass wir zu Christus ein Ja finden und dass wir auf diesen Weg der Furcht einen Kompass behalten. Und dieser Text kann uns eine Richtung lehren, wo wir Schritt für Schritt weitergehen. Zum Abschluss habe ich ein Bild von Albrecht Dürer. Viele von euch werden das, denke ich, schon mal gesehen haben und kennen es. Es ist natürlich auch hier viel zu klein. Ritter, Tod und Teufel. Finde ich genial. Albrecht Dürer hat es gemalt, ein Ritter, der nach Hause geht. Man erkennt es nicht, ganz oben in der Mitte, ungefähr etwas links in der Mitte, gibt es eine Burg, das ist die Heimat des Ritters. Dorthin ist er unterwegs. Und er muss gerade durchs dunkle Tal. Und da begegnet ihm der Tod, da begegnet ihm der Teufel. Er kann nicht verhindern, dieser Ritter, dass er hämisch angegrinst wird. Kann er nicht. Aber der Ritter ist gerüstet. Der Ritter weiß, was sein Ziel ist. Und das hält ihn auf Kurs. Er weiß, wo er hingehört. Er weiß, wo seine Heimat ist. Und ich hoffe, dass du das auch weißt. Gemeinschaft mit Gott, Ewigkeit bei ihm. Und die Jahre, die wir hier noch haben, egal wie sie laufen, in seinem Frieden zu leben. Ich möchte zusammenfassen. Und wir lassen dann diese Punkte noch ein Stück stehen, die jetzt gleich kommen, und hören noch ein Musikstück. Und da könnt ihr das vielleicht auch noch ein Stück euch einprägen oder ein, zwei Dinge vielleicht behalten. Das Erste, Furcht und Angst äußern sich je nach Charaktertyp unterschiedlich. Das darf man einfach mal wissen. Die größte Frage heute an diesem Vormittag ist, Christus, dein Friede? In Höhlen und Festungen kann man nur überleben, selten leben. Gott redet in deine Festung hinein. Gott weiß, was wird. Gott weiß, wer du wirst. Gehe Gottes Bewegungen und Berufungen mit. Sage ja. Der Gideon macht das. Und als letztes, Gottes Geist in dir hat nie was mit Feigheit und Verzagtheit zu tun. Amen.